Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögst du Gott begegnen, Veränderungen erleben und beschenkt werden, um anderen Menschen zu beschenken.
Es wäre jetzt interessant zu fragen, was habt ihr in der Zeitung, Tagesschau, in dieser Woche alles gelesen? Wahrscheinlich, wenn man das jetzt zusammentragen würde, gäbe das eine ganz lange Liste von Ungerechtigkeiten. Denken auf persönlicher Ebene, ein Mann hat seine Frau umgebracht, ein anderer hat seine Mutter umgebracht. Oder auch auf kollektiver Ebene, wir lesen immer wieder mal von globalen Unternehmungen, die arme Länder ausbeuten, aber auch auf der Ebene des Staates, wir denken an Nordkorea. Und das gäbe eine ganze lange Liste von Ungerechtigkeiten. Nun, wenn wir das so sehen, dann wünsche ich mir, dass hier Gerechtigkeit geschaffen wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oder nehmen wir das einfach mal so zur Kenntnis? Oder gibt es doch immerhin noch oft eine Empörung in uns und sagt, da muss doch irgendwie Gerechtigkeit geschaffen werden. Geschieht das? Wird überall Gerechtigkeit geschaffen? Leider nicht immer. Manchmal, aber eben nicht immer. Und die große Frage ist jetzt eigentlich, wie sollen wir jetzt mit dem umgehen? Also beim täglichen Zeitungslesen, was soll ich denn überhaupt tun? Soll ich mich einfach hingeben? Fatalismus heißt ja, es ist so, ich kann ja sowieso nichts machen. Ist jetzt halt einfach so. Oder das Gegenteil, sollen wir sagen, ja halt, wir müssen aktiv werden. Wir müssen da politisch uns betätigen, wir müssen reinschlagen. Wir müssen Selbstgerechtigkeit schaffen. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Oder eben, sage ich ja eben, verfallenen Pessimismus und sage, ja, sowieso, früher war es besser, jetzt ist es immer schlechter. Geht eh alles der Bach ab, oder? Oder aber bin ich ein Optimist? Es gibt solche unverbesserliche Optimisten, die blenden dann einfach mal das Negative aus und sagen, es wird sowieso immer alles dann besser. Und man will das gar nicht wahrhaben. Ja, was ist der richtige Weg? Das ist die Frage. Nun, wir dürfen ja wissen, wenn wir ein Problem haben, gibt es eine Quelle. Natürlich, wir haben gesungen, Jesus Christus, aber er hat uns sein Wort gegeben, die Bibel. Wir dürfen also zur Bibel gehen und die Bibel, das Wort Gottes, bringt uns die Realität. Das ist eben das Schöne. Oder immer wenn man über Pessimismus und Optimismus redet, sagt er, grundsätzlich bin ich keins von beiden. Ich möchte Realist sein. Also dort optimistisch Optimismus angesagt ist, und aber die Realität sehen. Und so gibt uns eben die Bibel ein Bild auf die Realität und auch eine gute Anweisung, wie wir mit alledem eben umgehen sollen. Und wir sind ja im Buch der Offenbarung. Und immer wieder freut es mich zu lesen, zu Beginn, im ersten Kapitel, im Vers 3. Glücklich ist, wer diese prophetische Worte, also das Buch der Offenbarung, liest. Also tatsächlich gedacht zum Lesen, also nicht einfach zum Denken, ui, das ist so kompliziert, lassen wir mal. Und alle, die sie hören und danach handeln, denn schon bald wird sich alles erfüllen. Also Schwerpunkt glückselig oder eben glücklich, wer diese Worte liest. Wir dürfen also in der ganzen Bibel und speziell eben auch im Buch der Offenbarung offensichtlich Antworten erhalten. Bevor ich nun in ein paar weitere Details reingehe, möchte ich ein paar sogenannte biblische Basiskonzepte mitgeben. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was ist das wieder, ein Basiskonzept? Ich habe dann extra gegoogelt und wie ihr ja wisst, Wikipedia weiß fast alles. Und da steht jetzt ein Basiskonzept, das sei etwas, das man in der Didaktik braucht. Und zwar eine strukturierte Vernetzung von aufeinander bezogenen Begriffen, Theorien oder eben Modellvorstellungen, die einem helfen, etwas Kompliziertes besser zu verstehen. Das hoffe ich jetzt, dass ich ein paar Sachen weitergeben kann, damit ihr das besser verstehen könnt. Ihr seht hier so einen blauen Zeitstrahl. Der beginnt dort beim Sündenfall. Das ist 1. Mose Kapitel 3. Und wir sind immer noch in dieser Zeit. Das ist das jetzige Zeitalter. Und dieses Zeitalter ist leider, kann man sagen, eben beherrscht durch Ungerechtigkeit. Sehr viele Ungerechtigkeiten passieren hier. Und dann sehen wir aber das Kreuz, und das ist ein Symbol, dass der Herr Jesus gekommen ist, und dort am Kreuz ist er für uns die Ungerechtigkeit geworden, hat alles auf sich genommen, damit wir eben dann Gerechtigkeit seien. Und dort ist ein Neuanfang passiert. Das heißt, Gottes Reich ist jetzt hier hereingekommen, und es hat einen Neuanfang gegeben. Das ist jetzt die gelbe Linie. Aber wie ihr seht, jetzt ist die gelbe Linie ein bisschen schwächer. Es gibt jetzt tatsächlich eine Phase, eine Zeitphase, wo beides parallel nebeneinander läuft. Bis der Herr Jesus Christus wiederkommt. Das steht noch vor uns. Da warten wir darauf. Das ist dann dort, wo dann die Linie fett wird und die blaue Linie aufhört. In der Zwischenzeit nennt die Bibel das die Endzeit. Die Endzeit eben für die blaue Linie. Die Endzeit für diese Zeit, in der eben so viel Ungerechtigkeit passiert und so viel Ungerechtigkeit auch gar nicht gesühnt wird. Ich habe gerade letzthin gehört, dass von allen Gewaltverbrechen nicht einmal die Hälfte aufgelöst wird. Der Rest weiß man nicht. Ich finde das ganz wichtig zu wissen. Wir leben jetzt in dieser Zeit und wir leben genau in dieser Spannung, im Wissen drum, Jesus hat eigentlich alles gelöst. Aber er ist noch nicht da. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir noch durch Leiden hindurch zur Herrlichkeit kommen. Ich möchte dazu den Vers aus dem Römerbrief lesen, Kapitel 8, Vers 17. Da schreibt der Paulus, wenn wir aber Kinder sind, oder alle, die wir Jesus Christus angenommen haben, sind Kinder Gottes, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes, Miterben des Christus. Also wir werden einmal dort bei der gelben Linie eben Erben. Wir dürfen dann mit ihm dort sein, wo es wunderbar sein wird. Die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Das heißt also, ein Grundbasisprinzip ist, im jetzigen Moment ist noch nicht die Herrlichkeit. Wir sind jetzt noch in einer Zeit, wo wir auch mit Christus mitleiden. Bei ihm war das auch so. Zuerst das Leiden, zuerst die Passion und dann die Herrlichkeit. Wenn wir weitergehen in die nächste Folie, ein weiteres Grundprinzip, man kann vielleicht fast sagen eine Prämisse, Gott ist gerecht. Oft kommen vielleicht Zweifel auf, ja, ist denn Gott wirklich gerecht? Und das lege ich einfach mal als Grundprämisse hin und zitiere da aus Offenbarung 16, inmitten der schlimmsten Gerichte, die beschrieben werden, oder? In Offenbarung 16, das sind die Zornesschalen, es gibt keine schlimmeren Gerichte mehr, die man irgendwie beschreiben kann. Und dort mittendrin heißt es, ein Engel, der da ruft, Gerecht bist du, heiliger Gott, der da ist und schon immer war. Dein Gericht ist gerecht. Das ist mal eine Prämisse. Das Zweite, was ich auch mitgeben will, unsere Zeit hier und die Zeit von jedem Menschen ist eine beschränkte Zeit der Prüfung oder man kann auch sagen der Erprobung. Eine Zeit, bei der wir wie Weichen stellen für das, was danach kommt. Und in dieser Zeit, das, was du säst, wirst du ernten. Oder Galater 6 sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Wenn ich im Unglauben verharre und nicht auf die Stimme Gottes hören will, werde ich das entsprechende Gericht ernten. Wenn ich aber mich biege und so wie wir gelesen haben auch von Maria, sage, hey, da bin ich. Ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Auch dann werden wir entsprechend ernten. Oft ist es so, dass bereits schon in diesem Leben eine gewisse Ernte da ist. Manchmal sagen wir, ja gut, also so wie du dich bettest, so liegst du, oder? Also mit anderen Worten, das, was wir jetzt machen, hat Auswirkungen auf die Zukunft. Sagen wir auch den Jungen, oder? Wenn ihr jetzt euch gut vorbereitet, dann sorgt ihr für die Zukunft vor. In verschiedensten Bereichen. Aber eben nicht immer sehen wir das schon in diesem Leben. Aber die Bibel sagt ganz sicher nach diesem Leben. Da können wir darauf zählen. Hebräer 9 ist hier ein ernstes Wort, wo es heißt, jeder Mensch muss einmal sterben. Also jeder Mensch hat eine zeitlich begrenzte Möglichkeit hier auf der Erde. Oft wird das ja heute wie ausgeblendet, oder? In der Gesellschaft. Man will dann gar nicht darüber reden. Oder man lebt so, wie wenn das gar nicht so wäre. Und dann sagt eben Hebräer 9, 27, und danach kommt Gottes Gericht. Das heißt also, danach werde ich beurteilt. Nun, wenn Gott jetzt schon einwirkt, auf verschiedene Art und Weise, oder eben auch Ungerechtigkeiten zulässt, dann müssen wir an dem nicht verzweifeln. Wir müssen nicht unbedingt eben diese fatalistische Haltung einnehmen, aber wir müssen auch in einen Aktivismus verfallen und denken, wir müssen das jetzt irgendwie verhindern. Nein, wir dürfen vertrauen. Gott hat einen Plan. Das heißt, Gott lässt Ungerechtigkeiten zu, die uns oft sehr viel Mühe machen und sehr schwierig sind. Aber er will damit etwas erreichen. Er hat ein Ziel. Wir haben das in der Geschichte von Josef noch gar nicht so lange hier auch gesehen. Josef wurde so ungerecht behandelt, oder, von seinen Brüdern, wurde verkauft, versklavt in die Versklavung. Aber Gott hatte einen übergeordneten Plan. Und so dürfen wir bei alledem wissen, Gott hat einen übergeordneten Plan. Es geht also darum, heute Morgen eben um diese Gerechtigkeit und Gericht. Und ich möchte auf verschiedenen Ebenen das aufzeigen. Ich kann das aber auch nur mit einem paar Pinselstrichen machen. Sonst bekomme ich Ärger mit Toffi. Es zu lange geht. Und das möchte ich gerne tun, indem ich auf verschiedene Ebenen fokussiere und euch ermuntere, nehmt das mit, nehmt die Bibelstelle mit, also das Skript steht nachher auch zur Verfügung, die Folien, und vertieft das dann selber. Geht dem selber noch nach. Ich möchte das auf der individuellen Ebene anschauen, und zwar Engel und Menschen, und dann auf der kollektiven Ebene. Ich habe jetzt mal so ein Schlusszeichen religiöse Gemeinschaften, oder wir reden manchmal auch Gottesvolk oder dann eben politische Gemeinschaften. Bevor ich dort reinkomme, einfach noch etwas vorausschicken. Wer ist überhaupt der Richter? Das ist noch eine Frage, oder? Wer wird denn überhaupt richten? Also uns. Das ist so eine Quizfrage, oder? Mit Bibelstellenangabe. Aber mal lassen wir jetzt mal, das wäre das Apostelgeschichte 10, 42. Dort steht nämlich, Gott hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er, nämlich Jesus Christus, der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und Toten ist. Also der auferstandene Herr Jesus Christus, er ist der Richter über allem. Wie schon gesagt, eben es gibt in der jetzigen Zeit vorläufige Gerichte, die haben alle ihren Zweck, schlussendlich Gott zu dienen. Aber wenn der Herr Jesus kommt, dann wird die Zeit der Gerichte da sein. So steigen wir mal in den ersten Teil ein, auf der individuellen Ebene. Ich habe hier, bin noch lange überlegt, soll ich jetzt zuerst einen Mensch nehmen oder zuerst einen Engel? Oder soll ich die Engel ganz weglassen? Und dann habe ich gedacht, nein, wenn wir nicht uns bewusst sind über die jenseitige Realität, dann werden wir diese Welt nicht verstehen. Wenn uns sich bewusst ist, es gibt eine Engelwelt in der unsichtbaren Welt, dann werden wir sehr vieles gar nicht kapieren, was hier abläuft. Und deshalb habe ich jetzt gedacht, nehmen wir doch das zuerst. Engel sind gemäß Hebräer 1, 14 dienstbare Geister. Gott hat sie erschaffen, um ihm zu dienen, ihn zu loben, aber schlussendlich auch uns zu dienen. Kennt wahrscheinlich das Wort Schutzengel, oder? Auch schon gehört. Und diese Engelwesen haben keinen Körper wie wir, aber sie haben eine Persönlichkeit. Sie haben einen Willen, sie haben Sprache, sie können kommunizieren. Und bei einigen kennen wir sogar den Namen. Michael, Gabriel als Beispiel. Die Bibel sagt nicht so viel, oder? Sie öffnet manchmal ein bisschen so wie da hinten ein bisschen den Vorhang, oder? Und lässt uns einen Blick reinwerfen. Aber nicht mit dem Ziel, dass wir unbedingt jetzt den Kopf dort reinstecken müssen, oder? Und da, dass das jetzt unser Ziel sein und da alles wissen über Engel. Das ist eben nicht das Ziel. Ein paar Sachen ist wichtig zu wissen. Irgendwann gab es mal diesen Fall in der Engelwelt. Und seit diesem Zeitpunkt gibt es die guten Engel, bei denen ich überzeugt bin, die sind jetzt versiegelt, die sind da im Dienst für alle Ewigkeiten. Für sie gibt es kein Gericht. Gar nicht nötig. Und es gibt die gefallenen Engel. Allem voran den, den wir kennen. Teufel ist ein Ausdruck, Satan ist ein anderer Ausdruck vom Hebräischen her, der eigentlich derjenige, der eben Gott gegenübersteht, ihm widersteht. Und wir kennen sie mit dem Namen Dämonen. Und diese sind real. Das ist ganz wichtig. Gerade Paulus im Epheser 6 spricht das sehr klar darüber und sagt, wir sind in einem geistlichen Kampf und in diesem geistlichen Kampf sind genau diese Mächte da. Epheser 6 lese ich vielleicht mal einen Vers aus Vers 6, 12 im Epheserbrief. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Eben dieser Weltzeit, ist wichtig, oder? Das ist auch begrenzt zeitlich. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, und jetzt ist die Frage, wo sind die? In den himmlischen Örtern oder himmlischen Regionen, das heißt dort im Griechischen Epuranios, also eben im Himmel, himmlischen Örtern. Und sie dürfen von dort in ihrer Form wirken, mit der Lüge, mit der List. Und immer dann, wenn wir Menschen auf diese Lügen hören, erhalten sie ein Anrecht. Da drin stehen wir und dieser Kampf, der ist da. Offenbarung 12, können wir nicht im Detail jetzt reingehen, ist beschrieben, wie Michael den Teufel aus diesen himmlischen Regionen hinauswirft auf die Erde. Und danach heißt es dann Wehe auf der Erde. Es gibt da unterschiedliche Ansichten, wann das stattgefunden hat oder wird. Persönlich bin ich der Meinung, dass das eben noch stattfinden wird. Also jetzt noch in diesen himmlischen Örtern, in diesem Einfluss. Aber, und jetzt kommt das Wichtige, er ist ein besiegter Feind. Jesus Christus hat dort am Kreuz von Golgatha gesagt, es ist vollbracht. Und er hat damit den Teufel und den Tod besiegt. Er ist der Sieger. Wir lesen das gerade auch in Kolosser 2. Er hat ihn wie entwaffnet. Und wenn wir Jesus gehören, hat er überhaupt keine Möglichkeit und kein Anrecht auf uns. Natürlich, wir können immer noch den Lügen ein Ohr schenken, das geht leider noch. Aber grundsätzlich sind wir in ihm beschützt und getragen. Letztendlich werden die Engel mal gerichtet werden. Und 1. Korinther 6 sagt, dass wir sogar Engel richten werden. Müsst ihr mal nachlesen. 1. Korinther Kapitel 6. Offensichtlich nimmt Jesus uns mit hinein in dieses Richten. Und dort lesen wir in Offenbarung 20, Vers 10. Das ist dann so das Ende, weil der Teufel, sein Fall ist so schrittweise, oder? Und das ist dann noch das Letzte. Und der Teufel, und das ist immer mit allen seinen Dämonen, also mit den Seinigen, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Dieser Feuersee, oder Jesus hat hier von der Gehenna gesprochen und manche Übersetzer übersetzen das mit Hölle. Jesus hatte gesagt, das wurde für die Engel erschaffen, eben die gefallen sind, für den Teufel. Dort ist das Ende, indem sie schon das Tier und der falsche Prophet befanden. Dort werden sie Tag und Nacht Qualen erleiden, für immer und ewig. Also das ist das Ende. Sie werden also gerichtet werden. Ich gehe weiter und komme zum Menschen. Da möchte ich vorausschicken, dass Gott nicht richten möchte. Gott will nicht den Menschen richten und verdammen, sondern sein Wille, ich lese hier das 2. Petrus 3, 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche das als ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig, eben ganz speziell geduldig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Ich glaube, das ist immer wieder wichtig. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Gott hat auch niemanden vorherbestimmt, dass er verloren gehen muss, sondern er will, dass alle Menschen zum Glauben kommen, errettet werden. Das als bevor wir jetzt quasi in die schwierigeren Themen reingehen. Und da ist natürlich die Frage, wie steht es bei dir? Oder da werden wir jetzt ganz persönlich und erlaub mir, dass ich dir jetzt ein bisschen auf die Füße trete und frage, bist du denn ein Kind Gottes? Hast du den Herrn Jesus angenommen? Ist er wirklich dein Herr? Hast du dein ganzes Leben ihm übergeben und gesagt, da bin ich? Hast du Buße getan über dein sündiges Leben, gesagt, jawohl, das war verkehrt, ich habe einfach nach meiner Fasson gelebt und überhaupt nicht nach dir gefragt. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann lade ich dich ein, heute Morgen ist Zeit, jetzt ist die Zeit, übergib dein Leben Christus. Das ist die wichtigste Entscheidung und die beste Entscheidung. Ich sage immer wieder, ich habe mehr als 40 Jahre mein Leben Jesus übergeben und wenn es eine Entscheidung gibt im Leben, die ich nie bereut habe, dann war es diese Entscheidung. Das war die allerbeste Entscheidung, die ich machen konnte. Durch alle Hochs und Tiefs im Leben, das war etwas Wunderbares. Ich komme zu der ersten Gruppe von Menschen. Weil es ist nämlich tatsächlich so, dass die Menschen, und das jetzt ein bisschen, wer könnte natürlich sagen, das ist ein Schwarz-Weiß-Seher, oder? Aber es ist tatsächlich so, entweder bist du erlöst durch den Glauben, bist du gerechtfertigt vor Gott, vor dem Glauben, oder nicht. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Es gibt kein Zwischendrin. Entweder gehörst du Jesus, und dann bist du nicht mehr unter dem Zorn Gottes und dem Gericht Gottes. Oder aber, du bist immer noch verloren. Wir gehen jetzt davon aus, Menschen, die Jesus angenommen haben. Dann nehme ich mal an, die Mehrheit hier. Oder die haben, wir dürfen mit dem Herrn Jesus unterwegs sein. Wir sind erlöst. Jetzt ist die Frage, ja, wieso redet denn jetzt vom Gericht? Hatte ich gerade gesagt, wir sind nicht mehr unter dem Gericht. Und das ist auch so, wir sind nicht mehr unter dem Gericht, das für die Ewigkeit verdammt und uns für ewig trennen würde von Gott. Unter dem Gericht sind wir nicht mehr. Aber 2. Korinther 5, 9, lese ich mal 9 und 10. Paulus schreibt hier den Korinthern, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm, also Jesus Christus, Gott, gefallen oder wohlgefallen. Und dann begründet er es, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, damit jeder empfängt, was er im Leib getan hat, sei es Gutes oder Böses. Also da wird von einem Richterstuhl Christi gesprochen. Und da möchte ich einfach klar sagen, Richterstuhl Christi nicht verwechseln mit Offenbarung 20. Dort werde ich danach auch noch sagen. Dort haben wir nämlich ein Gericht mit dem großen weißen Thron. Beim Richterstuhl Christi, da geht es nicht um ewiges Leben mit oder ohne Gott, sondern wir sind schon bei ihm. Da geht es aber darum, ob du das, was du als Christ für Jesus gelebt hast, ob er hier dir Lohn geben kann. Er möchte uns nämlich belohnen. Er redet dann von Kronen zum Beispiel. Oder aber es ist auch denkbar, wenn wir ungehorsame Kinder waren und das nicht geklärt haben in diesem Leben, dass es Tadel gibt. Das muss alles geklärt werden. Da könnt ihr dann nachlesen, 1. Korinther 3 als Beispiel. Wichtig ist, wir werden vor diesem Richterstuhl Christi erscheinen und dort geht es darum, um unsere Treue, dass die belohnt wird. Und er möchte uns eben diese Siegeskränze geben. Das sind diejenigen, die eben Athleten im alten Griechenland erhalten haben, wenn sie gewonnen haben. Und diese Siegeskränze werden wir dann in der Ewigkeit auch wieder vor Christus ablegen. Wir lesen in Offenbarung 4,10 zum Beispiel diese 24 Ältesten, die ich jetzt symbolisch auf die verherrlichten Gläubigen deute. Sie stehen da und beten den an, der lebt in Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen oder sie legen ihre Kronen vor dem Thron ab. Das ist also unsere Zukunft, wenn wir an Jesus glauben. Nun kommen wir zur anderen Seite, die ist ein bisschen schwieriger, weil es hier ein Thema ist, auch eine Botschaft ist, die man eigentlich gar nicht so gerne weitergibt. Aber wir sind vom Wort her gebunden. Ich kann nicht irgendetwas anderes sagen. Hier sagt das Wort Gottes klar und da lese ich jetzt aus Offenbarung 20, Verse 11 und folgende. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, das ist eben der verherrlichte Jesus Christus, und vor seinem Angesicht flohen Erde und Himmel. Das heißt, das ist eben am Ende dann, oder? Wenn alles vergeht und dann die Ewigkeit anbricht. Und dann sah er die Toten, kleine, große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher aufgetan. Die Bücher, das ist ein Symbol für das Leben. Das müsst ihr euch vorstellen, euer Leben ist gespeichert. Oder wir in der Zeit der Informatik wissen wir, was wir da so alles speichern können. Das ist faszinierend. Aber jetzt überlegt euch mal, alle eure Gedanken und Motive sind gespeichert. Jetzt schon ein bisschen schwieriger, oder? alles, was ihr gesagt habt und alles, was ihr getan habt. Und jetzt wird das beurteilt. Und oft gibt es Leute, die sagen, ja gut, also ich meine, das ist eine Waage, oder? Alles Schlechte da, alles Gute da. Und irgendwie, das wird dann schon ein bisschen überheblich. Ich bin echt so ein schlechter Mensch, oder? Aber die Bibel sagt nichts von dem. Sie sagt einfach, schlicht und ergreifend, jeder wird gerichtet werden von dem, was in diesen Büchern geschrieben ist. Wir können nämlich nicht mit guten Taten böse Taten wegradieren oder aufwägen. Das konnte nur Jesus Christus für uns machen. Nur er konnte für unsere Missetaten, für unsere Ungerechtigkeit zahlen. Ich möchte da einfach klar eben das sagen, dass was eigentlich Gott für die gefallenen Engel, eben für den Teufel und die Seinen bereitet hat, den Feuersee, dort werden eben leider auch die landen, die eben nicht an den Herrn Jesus geglaubt haben. Und so heißt es, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das heißt also für ewig getrennt von Gott. Was, da kann ich jetzt nur einfach kurz darauf hinweisen, die Bibel lehrt keine Allversöhnung. Allversöhnung, das sind diejenigen, die sagen, ja, irgendwann mal wird Gott dann alle dort wieder rausholen und wird dann alles wieder gut werden. Das können wir nicht von der Bibel ableiten. Es gibt auch keine Auslöschung. Es gibt auch solche Gruppen, die das so lehren, dass die Seelen dann ausgelöscht werden. Dass das ein Symbol ist im Feuersee, die verschwinden dann einfach. Das ist aber nicht so, weil wenn ihr seht, der Antichrist, das Tier und der falsche Prophet, die werden nämlich reingeworfen und dann heißt es, 1000 Jahre später seien die immer noch da. Die sind also nicht ausgelöscht worden. Also das ein sehr ernstes Wort und ich würde das auch gerne schnell skippen, oder? Aber leider ist das eben Realität. Und das ist gleichzeitig nochmals ein Aufruf. Wenn du eben nicht sicher bist, hey, oder sagst ja nein, das mit Jesus und dem Glauben, ich kann dir nur sagen, mach jetzt den Schritt. Vielleicht ist es morgen zu spät. Wir gehen weiter auf die kollektive Ebene. Und da möchte ich zuerst die Kirche oder eben die Ekklesia, die Herausgerufene, das, was wir heute sind, da lesen wir einfach, dass ja Jesus bereits mit einem sehr klaren, richtenden, durchdringenden Blick da ist. Oder wir haben natürlich viel lieber das Bild, dass Jesus als der Freund da ist, oder? Aber er ist auch als derjenige da, der mit dem richtenden Blick. Und das ist dann Offenbarung 2 und 3, oder? Da könnt ihr mal durchlesen und da seht ihr, wie eben Jesus auch schaut, oder? Wie sieht es aus? Er lobt, aber es gibt auch Tadel. Und da sollen wir eben offen sein für das. Jetzt in meiner Sicht, auch da weiß ich natürlich, dass jetzt bezüglich der Hure Babylon gibt es so viele verschiedene Auslegungen. Meine persönliche Ansicht ist, dass die Hure Babylon eben diese Antikirche ist. Oder es gibt ja das Jerusalem und die Gegenstadt, die gottlose Gegenstadt ist Babylon. Das ist vom Alten Testament, oder vom Volk Israel, vom Alten Testament her. Im Neuen Testament haben wir eben die Gemeinde. Und jetzt gibt es hier diese Hure, die eben auch in den Sendschreiben mit Isabel angesprochen wird, diese Gegen-Antikirche. Und so ist es in meinem Verständnis, wenn die gerichtet wird, nämlich Kapitel 17 und 18 ist ja so ein spezieller Teil, bei dem dieses Gericht dargelegt wird, wenn die gerichtet wird, dann gibt es Jubel im Himmel. Übrigens das erste Mal, wo im Neuen Testament Halleluja ausgesprochen wird. Gelobt sei der Herr, oder? Und dann ist eben der Weg frei für die Hochzeit des Lammes. Das ist nämlich unmittelbar dort zu Beginn vom Kapitel 19. Also, was uns erwartet, im Kollektiv jetzt, ist eine Hochzeit, wo wir offiziell vor dem ganzen Universum vereint werden mit Jesus. Aber eben die falsche Kirche, die sagt, sie sei die Kirche, die muss auch offiziell gerichtet werden. Wir gehen weiter, eben wie schon gesagt, vertieft das persönlich oder kommt ins Bible College, oder? Dann gehen wir zum kollektiven Ebene Völker oder eben auch Nationen. Also da kann man eine ganze Woche studieren, oder? Weil da gibt es vom Alten Testament, da gibt es in den Propheten so viele verschiedene Gerichtsankündigungen für die verschiedenen Völker, oder? Ägypter, Moabiter, Edomiter und so weiter. Und übrigens waren das alles auch Ankündigungen, die damals, die die Schrift erhalten hatten, für sie auch nicht relevant waren. Aber es sind Ankündigungen, die eben für Völker gelten. Gerichtsankündigungen. Und am Schluss, oder eben für die Schlusszeit, ist eigentlich das, was wir in Offenbarung lesen, diese sieben Siegelgerichte, das siebente Siegelgericht wieder mit sieben Posaunengerichten und das siebte Posaune besteht dann aus sieben Zornschalen, diese dreimal sieben als Gerichte, als vollständiges Gericht über diese Erde oder diese Welt, besser gesagt, oder Weltsystem, und die Völker auf dieser Erde. Das wird sich dann ergießen. Und wenn der Herr Jesus dann kommt, da haben wir auch gehört von Christian, hat das gelesen von Markus und ich lese in Matthäus 25 gerade noch weiter. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Also er wird kommen und richten. Ich komme zum Schluss. Was heißt das jetzt eigentlich für uns? Was soll ich jetzt mitnehmen? Wie sollen wir das anwenden? Also welche persönliche Anwendung sollen wir denn jetzt machen? Auch da könnte man noch sehr vieles reinpacken. Was für mich immer wieder wichtig ist, wenn ich all das lese, wenn ich all das aufnehme, eben das viele Ernste auch, das dann da ist, dann treibt mich das in die Anbetung, in die Nähe Gottes und mit einer neuen Ehrfurcht. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir heute, oder wenigstens ist das jetzt mein Empfinden, ein bisschen ein Problem haben. Wir haben gar nie richtig gelernt, oder gegenüber einer Autorität Ehrfurcht zu haben. Und wir Schweizer vielleicht noch ganz speziell, oder? Und da denke ich, müssen wir neu uns verändern lassen, dass wir wirklich vor Gott stehen können, in einer tiefen Ehrfurcht. Das ist nicht eine blinde Angst, aber es ist eine Ehrfurcht im Wissen, hey, er ist der, der alles erschaffen hat und er ist der, der alles sieht und richten wird. Und das ist nicht einfach nur Spaß und Freude, sondern da gibt es eben auch ernste Themen. Und dass wir so diese Beziehung mit Gott, dass das unser Allerwichtigstes wird im Leben, dass wir den Tag beginnen mit dem Gebet, mit dem Aufblick mit dem Nähern. Wenn wir uns Gott nähern, nähert sich Gott uns. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann bei uns selbst anfangen. Immer wieder bereit sein, dass wir uns selbst richten. Wir lesen ja das und haben das in den Einsetzungsworten vom Abendmahl auch immer wieder, oder? Wer sich selbst richtet, oder? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dass wenn wir eben dann auch sehen, hey, da war ich ja ungerecht, dass ich das bereinige. Dass ich eben suche, gerecht zu leben. Das umzusetzen. Mich aber auch einzusetzen für die Gerechtigkeit, das ist manchmal ganz schwierig. Ich denke hier in der Schweiz, wenn wir wieder mal über etwas abstimmen können, wo es eben darum geht, nicht alle Abstimmungen, da geht es um grundlegende Sachen. Wir haben viele Abstimmungen gehabt, wo es eben genau darum geht, setzen wir Gottes gerechte Gebote außer Kraft. Und dann gehen wir und setzen wir uns dafür ein und stimmen dann auch entsprechend ab. Einfach das, was wir machen können. Und dann eben die geistlichen Waffen nehmen und aktiv werden. Das können wir im Gebet machen und im Gebet wird Gott uns zeigen, was wir sonst noch machen können. Da bin ich fest davon überzogen. Ich habe immer wieder, werde ich bewegt, wenn ich im Gebet oder auch Fürbitte für jemanden mache, auf einmal kommt mir etwas in den Sinn. Ah ja, dann könnte ich ja noch anrufen oder dann könnte ich noch schreiben oder ich könnte das noch machen. Und das haben wir ja auch vom Daniel gehört, eben kein Dominionismus. Also wir gehen jetzt nicht hin als Gemeinde, machen einen Takeover hier in der Schweiz, oder, damit die da gerechter wird. Das machen wir nicht. Aber wir beten für die Obrigkeit und wir beten, dass wirklich die Gerechtigkeit siegen darf. Ich habe noch ein paar Reflexionsfragen, die ihr vielleicht jetzt noch ein bisschen Zeit habt, um darüber nachzudenken und das mitnehmen könnt.